Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen der Journalisten zu Gast, die wir alle ständig in politischen Talkshows im Fernsehen sehen. Er war bei der Süddeutschen Zeitung, beim Spiegel. Da habe ich angefangen, ihn zu bewundern. Jetzt kann ich es einmal rauslassen und ist jetzt Chefredakteur und Verleger des Magazins Cicero. Und ich pflege seit Jahren, ich sag nicht, wer es ist, ich pflege seit Jahren einen wunderbaren E-Mail-Wechsel mit ihm, der auszugsweise ja jeden Sonnabend im Hamburger Abendblatt veröffentlicht wird. Und ich dachte bisher, seine größte Leidenschaften seien seine pointierten Debatten und das Bashing von Angela Merkel. Doch nachdem ich ein Buch auf meinem Dachboden gefunden habe, weiß ich, so richtig interessiert er sich nur für eine einzige Sache auf dieser Welt, für das Angeln. Und jetzt fragen alle, kann das Giovanni Di Lorenzo sein? Nein, es ist Christoph Schwennicke. Lieber Christoph, ich freue mich so sehr, dass wir jetzt eine gute Stunde übers Angeln sprechen können.
Ja, hallo Lars. Ich hoffe, du hast dich ordentlich vorbereitet, denn du redest doch da über Dinge, von denen du in Wahrheit gar nichts verstehst.
So ist es, ja, so ist es leider. Das Buch, was ich gefunden habe, tatsächlich bei meinem Schwiegervater auf dem Dachboden. Wir haben das ein bisschen ausgemistet, weil wir zu den Schwiegereltern ziehen. Und dann fand ich plötzlich, sagt meine Frau zu mir, guck mal, Christoph Schwennicke, ist das nicht der Schwennicke? Das Glück am Haken, der ewige Traum vom dicken Fisch. Ein Buch aus dem Jahre 2010 oder so, ne?
So ist es. Es war so, dass eine Lektorin des Drömer Verlags seit Jahren mir in den Ohren lag und sagte, schreibt mir doch bitte ein politisches Buch, eine Biografie über einen Politiker oder eine Politikerin oder was auch immer. Und ich habe ja immer gesagt, nee, es gibt schon so viel politische Bücher und der Markt ist überflutet davon. Wenn du von mir ein Buch möchtest, dann schreibe ich dir ein Buch über meine wahre Leidenschaft. Und dann wollte sie wissen, was das ist. Und dann habe ich eben gesagt, das Angeln, das passte eigentlich überhaupt nicht in deren Verlagskonzept. Und sie hat trotzdem gesagt, mach das. Ich war damals relativ neu beim Spiegel, damals in einer Reporterfunktion, was bedeutet hat, dass ich sehr, sehr viel im Zug saß und gereist bin. Und auf diesen Reisen ist das Buch dann letztlich entstanden und hat mir großen Spaß gemacht. Und ich freue mich natürlich, wenn Leute wie du das plötzlich beim Ausmisten finden und sich dann beim Lesen offensichtlich dran festsaugen.
Ich hab's am selben Abend durchgelesen, 1,5 Stunden und konnte nicht mehr. Es ist wirklich extrem, was man ja von dir nicht kennt. Es ist extrem gut geschrieben. Also sehr, sehr unterhaltsam. Und ich will dir gleich mal, du merkst, dass ich es gelesen habe. Ich will dir gleich mal zwei elementare Fragen stellen. Jetzt, wo ich hier Deutschlands eloquentesten Angler am Mikrofon habe.
Am Haken.
Erste Frage, isst du die Fische eigentlich auch, die du fängst? Und die zweite, ja. braucht man zum Angeln eigentlich einen Angelschein?
Also erstens ja, es gibt ganz viele Angler, die nur Catch and Release machen. Das heißt, die fangen die Fische und setzen die dann wieder aus. Ist in Deutschland eigentlich auch verboten, in anderen Ländern nicht. Es gab zum Beispiel einen uralten Karpfen im Neckar, also bei Stuttgart. Den hatten sie Ben genannt und der war mindestens schon 40, 50 Mal gefangen worden. Irgendwann ist Ben dann eines natürlichen Todes gestorben. Den haben die immer wieder reingesetzt. Der hatte am Ende so zwischen 25 und 26 Kilogramm, einen riesen Kavenzmann. Aber ich gehöre zu denen, die tatsächlich Fisch auch gerne essen. Ich war jetzt zuletzt wieder, immer wenn der Raps blüht, dann kriege ich so eine innere Unruhe. Denn wenn der Raps blüht, dann steht der Hornhecht vor der Küste, um dort zu laichen. Und es ist ein geliebtes Ritual, einmal im Jahr dann eben bei der Rapsblüte auf die Insel Pöhl zu fahren, die liegt vor Wismar, um da dann in der Warthose, sieht ziemlich albern aus übrigens, wie so ein Michelin-Männchen sieht man da aus, in der Warthose in der Ostsee zu stehen und den Hornhecht zu fangen. Der, das muss ich dazu sagen, ein toller Fisch an der Angel ist, wahnsinnig viele Gräten leider hat und hochschmackhaftes Fleisch. Das heißt, es bleibt dann nichts anderes übrig, als den durch den Fleischwolf zu drehen und dann Frikadellen draus zu machen.
Da sind wir gleich mittendrin. Ich habe natürlich diese beiden Fragen gestellt, weil du schon auf Seite 17 deines Buchs schreibst, dass du von einem Freund mal ein T-Shirt bekommen hast, auf dem stand, ja, es gibt hier Fische, nein, sie beißen heute nicht, doch, essen kann man sie auch, stimmt, man braucht einen Angelschein. Das heißt, auf diesem T-Shirt wurden die klassischen Fragen, die man als Angler bekommt, schon beantwortet.
Ja, mein Buch ist im Prinzip ein doppelter Versuch. Es ist der Versuch, und das meine ich jetzt ganz ernst, das Angeln so ein bisschen als Allegorie auf das Leben insgesamt zu sehen, also ein kleines Philosophikum, weil das Leben besteht ja zu großen Teilen aus Misserfolgen, außer bei dir natürlich, aber bei anderen, bei den normalen Menschen, aus Misserfolgen und nur einmal von 10 Fällen haben wir Erfolg, und so ähnlich ist es auch bei Angeln. Also das Angeln lehrt Demut. Das Angeln lehrt einem etwas über das Leben insgesamt. Und zum Zweiten war es der Versuch, eine gestörte Kommunikation ein bisschen zu beleben. Also die Nicht-Angler mit den Anglern ins Gespräch zu bringen. Ich gebe ja zu, wir sind am Wasser jetzt nicht die eloquentesten und nicht die einladendsten Gestalten. Da stehen wir wie die Vogelscheuchen rum, knurren so leise vor uns hin, wenn uns jemand anspricht. Also wir haben da einen Ruf, nicht ganz zu Unrecht, den wir verbessern können. Und ich habe versucht, mit diesem Buch, mit diesem Büchlein ein Angebot, ein Gesprächsangebot zu machen. Und ich muss dir sagen, ich freue mich natürlich sehr, wenn du sagst, du hast dir an der einen oder anderen Stelle auf die Schenkel geklopft. Aber ich habe mich besonders immer gefreut, wenn Ehefrauen von Anglern, die leidgeprüft sind, das kann ich dir sagen, oder könnte dir meine Frau auch sagen, wenn Ehefrauen von Anglern gesagt haben, ich habe das von Anfang bis Ende reingepfiffen, ich verstehe meinen Mann jetzt ein bisschen besser. Vielen Dank für dieses Buch.
Ich verstehe dich jetzt ein bisschen besser, weil ich ja wirklich dachte, dass du vor allen Dingen Journalist bist. Und dann lese ich diese ganzen Geschichten, und du hast es eben mit dem Hornhecht erwähnt. Und wenn ich mich recht erinnere, war das doch während des G8-Gipfels in Heiligendamm. Du warst, ja. Du warst Spiegel, warst du beim Spiegel?
Nee. Oder was nee, war zu der Zeit, ich war Büroleiter der Süddeutschen Zeitung, und wir hatten, es war dieser Klimagipfel, den Angela Merkel quasi von Gerhard Schröder geerbt hatte. Das war in diesem Luxushotel in Heiligendamm. Und ich war da, wir hatten eine Ferienwohnung, die Kollegen der Süddeutschen und ich gemeinsam gemietet, waren da untergebracht. Und als es sich irgendwann anbot, habe ich meinen Wagen genommen und bin eben auch auf die Insel Pöhl gefahren. Ich glaube, das war sogar der Jungfernausflug. Das war das erste Mal, dass ich dorthin gefahren bin, und habe mich da in die Wellen gestellt und habe zu meinem eigenen Erstaunen Hornhechte gefangen.
Aber nochmal ganz, wir müssen für alle sagen, zeitgleich hat sich Angela Merkel, das war der Gipfel mit den großen Strandkörben, oder?
Richtig, das war dieser riesige Strandkorb,
mit Barack Obama,
Wladimir Putin und, ja, wo die da alle in diesem Monster-Strandkorb saßen.
Und der Büroleiter der Süddeutschen Zeitung hat zu seinen Kollegen gesagt, Leute, ich bin mal kurz weg, Hornhechte fangen.
Ja. Du kennst ja vielleicht diese englische Formulierung, gone fishing heißt die. Wenn jemand genau. Gone fishing sagt, dann bedeutet das, ich bin dann mal weg. Das ist sozusagen die Standardformulierung für, also man könnte auch sagen, ihr könnt mich jetzt mal. Und es war auch lustig, als ich dann wieder zurückgeschlurft bin. Man muss da ziemlich weit reinlaufen ins Meer. Als ich wieder zurückgeschlurft bin mit meinen Hornhechten, habe ich dann mein Handy angeschaut, und es waren, glaube ich, 5 oder 6 Anrufe des Regierungssprechers drauf. Damals noch Uli Wilhelm, meine ich. Ja, das war Uli Wilhelm. Und als ich den zurückgerufen habe und gesagt habe, Herr Wilhelm, ich stehe hier, was hier so plätschert, das sind die Wellen der Ostsee, ich stehe da mittendrin, der hat ja erst gedacht, ich veralbere ihn.
Ach so. War das nicht?
Ja, ich bin dann zurückgefahren, und meine Leute waren auch wieder in der Ferienwohnung, wir haben den Grill aufgebaut, und wir haben den Hornhecht verspeist unmittelbar. Und dann gab es einen Kollegen, einen sehr bedauernswerten Kollegen, es war nämlich bullenheiß zu der Zeit, der war der Reporter, der in die Felder musste. Du erinnerst dich vielleicht, dass es da doch große Proteste gab, ja, die sich dann vor allem bei den Bauern dann die ganzen Kornfelder niedergetrompelt hatten. Und der kam dann zurück, völlig dehydriert, hatte viel zu wenig Wasser dabei und hat nur noch den Grätenteller gesehen, weil wir leider vor ihm schon den ganzen Fisch aufgegessen hatten. Das hat mir etwas leid getan, weil er hätte ihn am dringendsten gebraucht.
Aber war das nicht riskant? Es klingt so ein bisschen so wie bei G20 in Hamburg. Da gab es ja auch einige Chefredakteure, die saßen, während Hamburg brannte, saßen die in der Elbphilharmonie und haben sich das Konzert mit Donald Trump angehört. War das nicht riskant, dass du da angeln gehst, wenn da Weltpolitik mitten in Deutschland stattfindet? Stell dir mal vor, der Chefredakteur hätte angerufen und gesagt, Herr Schwennige, wie sieht's denn aus in Heiligendamm? Da hättest du gesagt, ja, sie beißen.
Also du weißt ja wahrscheinlich ebenso wie ich, dass diese Veranstaltung, seien es Parteitage oder solche Gipfel, aus sehr, sehr viel Rumlungern bestehen. Wir sind ja nicht, in Wahrheit nicht mittendrin. Das ist mir einmal aus Versehen passiert mit zwei Kollegen des Spiegel bei dem G20-Gipfel nach der Finanzkrise. Da habe ich das mal wirklich dieses Reporterglück gehabt, reinzukommen, weil die Sicherheit versagt hatte. Das war sensationell. Aber ansonsten weißt du wie ich, wir stehen da vor der Tür und schlagen viel Zeit auch tot. Und ich habe mir einen dieser Slots, von denen ich wusste, da passiert jetzt nichts, kein Briefing, kein gar nichts, eben erlaubt zu nutzen, um da mal eben nach Pöhl zu fahren und wieder zurück. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich große Weltgeschichte verpasst habe.
Ah, dann hast du, wie du zur Süddeutschen gekommen bist, das war mir auch nicht klar. Du hattest ein Gespräch mit dem legendären Kurt Kister. Und während ich bei meinen... Nicht gerade nicht mit Kurt Kister, wie hast du gesprochen?
Nee, es war Hans-Werner Kiltz, der Chefredakteur.
Entschuldigung, Hans-Werner Kiltz. Verrutscht. Hans-Werner Kiltz. Und du hast auch tatsächlich da nach einem kurzen Warmwerden vor allen Dingen übers Angeln gesprochen?
Das werde ich nie vergessen. Also ich war zu der Zeit der Ersatz für eine Kollegin der Badischen Zeitung im Bonner Büro der Badischen Zeitung, die ein Baby bekommen hatte und eine Babypause gemacht hatte. Und eigentlich saß ich auf gepackten Koffern wieder zurück nach Freiburg an meinen angestammten Platz. Dort war ich Seite 3 Reporter der Badischen Zeitung. Und dann kamen so die ersten Avancen der Süddeutschen Zeitung, weil damals zwei jüngere Kollegen dort gleichzeitig weggegangen sind. Stefan Cornelius, der immer noch bei der Süddeutschen Zeitung ist, inzwischen Auslandschef, ist in die USA gegangen und Ulrich Deutmann wurde Büroleiter der Berliner Zeitung. Und tatsächlich war es dann so, dass ich da in Frage kam und eines Tages tatsächlich eben den Ruf bekam, zu Herrn Kiltz nach München zu fahren. Das war kurz bevor ich mit meinem Vater unseren jährlichen Hochseeangelurlaub in Norwegen angetreten habe. Und ich bin also rein, natürlich war ich nervös, kannst du dir vorstellen, habe versucht, diese Nervosität zu überspielen und habe also wortreich und leidenschaftlich über das bevorstehende Angelausflugserlebnis mit meinem Vater erzählt, beziehungsweise von den Erfahrungen, die wir da vorher gemacht haben und wie toll das alles ist. Und Kiltz, den ich sehr bewundere als Chefredakteur, saß vor mir, hörte sich das an, fragte noch ein, zwei Mal, haben Sie diesen Text geschrieben? Er hatte sich mit Material eingedeckt natürlich und hat noch gefragt, wie lange ich für diesen Text gebraucht habe. Es war ein Porträt über Peter Glotz, das weiß ich noch ziemlich genau. Und dann sagte ich 2 Stunden, da war er sehr beeindruckt, weil er dachte, offensichtlich das für sehr schnell gehalten hat. Aber das war's dann. Dann sagte er so, okay, ich glaube, das ist hiermit klar. Ich hole dann mal Herrn Sittner, das war der Co-Chefredakteur, ich hole dann mal Herrn Sittner, damit der Sie auch noch kurz gesehen hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also Herr Kiltz, mit Verlaub, wir haben doch noch gar nicht geredet. Und dann schaute er mich nur so an, in dieser lässig coolen Art, die er hat, und dieser tollen sonoren Stimme, und sagte, ach, Herr Schwennicke, das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich verstehe was von Menschen. Ich weiß schon, was ich hier tue. Und dann war ich...
Ist Kiltz ein Angler? Also waren da Angler unter sich?
Überhaupt nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt deshalb oder trotzdem so zu diesem Urteil kam, weiß ich gar nicht. Da habe ich ihn auch nie danach gefragt. Offensichtlich hat ihm die Lebendigkeit zugesagt, die ich da ausgestrahlt habe.
Das ist ja meine ich These. Weiß nicht. Die These ist ja, wenn man
sich... Stell dir mal vor, du bist Chefredakteur, du hast Bewerbungsgespräche und stell dir vor dir wäre ich gesessen, ich hätte dir irgendwie 5 Minuten lang das Ohr abgekaut und irgendwas von Dorschen im norwegischen Kattegat oder das Kagerrak erzählt. Ich weiß nicht, ob du gesagt hast, das ist mein Mann, aber Kiltz hat's gemacht und ich glaube, ich kann sagen, er hat es auch nicht bereut und ich sowieso nicht.
Nee, aber das frage ich mich, ob ich es nicht auch so gemacht hätte, weil ich finde es immer so toll, wenn es Leute gibt, die sich für etwas begeistern können. Und wenn man diese Leidenschaft den Leuten anmerkt, und dann ist mir auch relativ egal, ob es jetzt für Angeln oder für die SPD ist, wobei ich aktuell Angeln eher verstehen könnte.
Die SPD habe ich ja dann zugeteilt bekommen. Das war ja nicht so, dass ich dorthin gegangen bin und gesagt habe, ich will unbedingt die SPD machen, aber das war quasi übrig als Portfolio und habe ich dann genommen und habe ich auch nie bereut. Interessant ist, ihr habt ja so einen Fragebogen zu diesem Podcast, den wir hier gerade machen. Und da ist ja auch eine Frage, wenn ich sie richtig im Kopf habe, worauf achten Sie bei Bewerbungsgesprächen?
Genau.
Und da habe ich geantwortet auf den Blick, weil in der Tat ich achte sehr darauf, hat dieser Mensch die Gabe oder die Fähigkeit, jemanden offen in die Augen zu schauen, oder druckst der irgendwie rum und weicht den Blick aus? Wie ist der Blick und wie ist das ganze Verhalten? Ich achte auch jetzt ehrlich gesagt weniger auf das, was er sagt oder sie, sondern wie diese Person sich präsentiert. Und das scheint dann bei Killstar auch den Ausschlag gegeben zu haben. Zumal er ja Arbeitsproben vorliegen hatte. Also er hat ja die Katze nicht, er hat die Katze ja nicht im Sack gekauft.
Du hast gerade erzählt, du warst für die SPD zuständig und wir erinnern uns, damals war der Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und du hattest, die Geschichte musst du natürlich auch erzählen, du hattest einen Termin mit Gerhard Schröder und stelltest fest, im Laufe vor diesem Termin, dass sein Fahrer ein begeisterter Angler war. Und damit war Gerhard Schröder für dich eigentlich nur noch eine Nebenrolle.
Ja, es war nicht Gerhard Schröder selbst, der in die Nebenrolle kam. Es war tatsächlich so, Schröder flog mit der kleinen Challenger, also mit dem kleinen Regierungsflieger nach München zu einer Preisverleihung der Süddeutschen Zeitung, die einen Journalistenpreis ausgelobt hatte. Und ich musste da auch hin, wollte ohnehin die Gelegenheit nutzen, mit dem Kanzler ein paar Takte zu reden, und hatte seinen Sprecher, und jetzt kommt der Mann, der dann darunter zu leiden hatte, Thomas Steg, inzwischen Cheflobbyist für VW hier in Berlin, hatte Thomas Steg gefragt, ob das möglich sei, da mitzufliegen. Der hat das möglich gemacht, und wir fuhren dann eben zusammen, also Thomas Steg, Schröders Sprecher, und dessen Fahrer, also Stegs Fahrer, fuhren Richtung Tegel, militärischer Teil. Und irgendwie, wir Angler, ich weiß nicht, riechen wir das oder spüren wir das? Jedenfalls, es dauerte wirklich nur Sekunden, und Thomas Steg war quasi raus aus dem Auto. Also er saß physisch noch im Wagen, aber er war raus, weil er gar nicht wusste, worüber wir uns da unterhalten haben. Und zu dem Fahrer habe ich nach wie vor einen guten Draht. Immer wenn wir uns sehen, fängt sofort wieder an.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nils Behrens und ich bin der Gastgeber des Gesundheitspodcasts Forever Young. Ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche vielmehr Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich im Namen des Lanzerhofs jede Woche einen Gesundheitsexperten aus den Bereichen Medizin, Ernährung, Sport, Mindfulness und Beauty. Und wer weiß, vielleicht kann man mit diesem Wissen am Ende doch ein längeres Leben führen. Hören Sie doch mal rein bei Forever Young, den Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's weiter mit Entscheider treffen Heider.
Was ich auch noch in guter Erinnerung habe von diesem Ausflug, war der Umstand, dass mich Schröder im Flugzeug dann nach all den politischen Fragen, die ich hatte, gefragt hat, was wollen Sie denn eigentlich von Ihren Leuten in München, also sprich von meinen Chefs, ne, vom Chefredakteur und so. Und dann sagte ich, mehr Geld. Und dann sagte er, für Sie persönlich? Dann sage ich, nein, für meine Redaktion. Ich war der Berliner Büroleiter. Und das fand ich ziemlich cool von ihm. Er hat dann tatsächlich in seiner Laudatio den Hinweis eingebaut, dass Chefredaktionen bei allen Zwängen zum Sparen doch bitte darauf achten sollen, dass wichtige Redaktionen wie zum Beispiel das Parlamentsbüro ordentlich finanziell ausgestattet sein müssen. Also er hat voll geliefert.
Ich zitiere mal Thomas Steg, der dazu was geschrieben hat, der damalige Regierungssprecher. Es begab sich auf einer gemeinsamen Fahrt zum Flughafen Berlin-Tegel, als Schwennecke mich unvermittelt zu ignorieren begann und seine ganze Aufmerksamkeit auf eine Fachsimpelei mit meinem damaligen Fahrer konzentrierte. Es ging um Routen, Blinker, Spinner, Wobbler, Pilker und dergleichen. Die beiden waren von einer nahezu fiebrigen Begeisterung erfasst, während ich ihnen zu dem Treiben nur verstört folgen konnte. Das ist, und das Gleiche ist dir ja passiert, als du mit Peter Ramsauer, die Älteren werden ihn kennen, Peter Ramsauer damals, wie heißt es, Landesgruppenchef der CSU im Bundestag. Ja. Mit dem hast du dich dann auch getroffen und hast einen Angelausflug gemacht. Und ich muss sagen, so wie du diesen Angelausflug beschreibst, so haben mir andere Kollegen ihre Hochzeit und die Geburt ihres ersten Kindes beschrieben. Da fallen ja irgendwie, das ist doch in dem Moment, wo du mit einem Politiker angeln gehst, dann war es das aber auch, dann kannst du mit dem in Wahrheit nie wieder, oder kannst über den nie wieder schreiben und nie wieder ein Interview machen, weil dann hat man, dann hast du eine andere Ebene, selbst bei Peter Ramsauer, oder?
Das stimmt, das ist, also ganz ernsthaft geantwortet, das war von dem Moment an klar, dass ich also über Ramsauer nicht mehr schreiben würde. Wir haben eine Ausnahme gemacht. Wir heißt der Kollege Löwisch und ich, als Löwisch bei uns noch, Georg Löwisch noch Textchef war, haben wir einmal bei Ramsauer im Garten, wo, von da aus sieht man übrigens auch diesen Teich auch, an dem ich mit ihm fischen war, haben wir da über grundsätzliche Sachen in der Politik gesprochen. Also es ging um Vertrauen und Misstrauen in der Politik. Sowas kann man noch machen, aber ich hätte nie wieder ein Porträt über ihn geschrieben, weil mir die kritische Grunddistanz am Angelteich natürlich dann abhanden gekommen ist. Und die schönste Szene, die ich auch nie vergessen werde, war die, als Peter Ramsauer dann, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so halb öffentlich sagen kann, aber dieser Teich, den hat er quasi abgezwackt vom Traunkanal. Und der Traunkanal, an dem hat er selbst ein Elektrizitätswerk, also der produziert da seinen eigenen Strom und verkauft auch noch ein bisschen was davon, glaube ich. Die Fischereirechte dieses Kanals, die liegen aber nicht bei ihm. Die Fischereirechte liegen beim Fürsten, der da also die Fischrechte hat. Aber wie Peter Ramsauer sich irgendwann eine kleine Spinnerrute genommen hat. Spinner heißt dieser künstliche Köder, der da dran ist, weil sich da so ein Metallblatt quasi um den Körper dreht. Als er diese Spinnerrute genommen hat und an den Kanal gegangen ist, da hast du den kleinen Lausbub Peter gesehen, wie der das schon vor Jahrzehnten gemacht hat und wie er große Freude daran hatte, hier mal kurz sich im Schwarzfischen zu üben. Und das sind einfach, das meine ich auch ganz ernst, das sind, du hast beim Angeln Momente, in denen du wieder einfach ein kleines Kind bist und all diese Beschwernisse, die leider das Leben eines Erwachsenen für den Erwachsenen bereithalten, von dir abfallen. Ich könnte dir von Momenten beim Angeln erzählen, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Die sind scheinbar klein und sind doch so groß. Also dieser Satz, verweile doch, du bist so schön, Augenblick, der gilt ganz oft am Wasser. Also wenn ich wie immer erfolglos oder meistens erfolglos am Halensee zum Beispiel geangelt habe, hier in Berlin, der ist Luftlinie 200 Meter weg vom Kudamm, also mitten in Berlin, aber ein wunderschöner See. Und wenn ich da reglos sitze und wieder mal nichts fange, aber vor mir auf einem Ast sitzend oder von einem Ast aus ein Eisvogel seine Tauchgänge macht, bis er irgendwann so ein kleines blitzendes Fischchen im Schnabel hält. Das sind einfach Augenblicke, für die lohnen sich all die Stunden, die man da vergeblich auf einen Biss wartet.
Und ich habe gelernt, es geht euch Anglern gar nicht ums Fangen.
Das ist natürlich ein bisschen Koketterie. Also der erste Satz des Buches lautet ja, ich will keine Fische fangen. Das ist natürlich auch eine Anlehnung an einen großen anderen Roman und auch ein bisschen anmaßend. Aber natürlich sträube ich mich nicht gegen Fänge. Nur, wem es wirklich darum geht, auf alle Fälle abends Fisch in der Pfanne zu haben, der soll in einen Fischladen gehen. Das funktioniert so nicht. Und es ist auch nicht so schlimm, keine zu fangen. Also natürlich ist es schöner, welche zu fangen, aber diese Momente, von denen ich gerade dir einen geschildert habe, die sind so schön, dass es sich eben auch dafür lohnt, da draußen zu sein. Und ehrlich gesagt, am liebsten alleine. Also ich gehe auch mal mit anderen angeln, aber ich mag die Einsamkeit dabei auch sehr.
Wer sind denn die, wenn du sagst, ihr Angler erkennt euch untereinander, wer sind denn aktuell die Angler in der Berliner Politik? Gibt's da noch welche? Peter Altmaier ja, nicht.
Das wüsste ich jedenfalls nicht. Ich weiß auch nicht, ob er die nötige Geduld dafür aufbringt.
Das meine ich, weil der ist ja so ein bisschen so hibbelig, so ein bisschen, ne?
Ja, genau, der ist vom Typ her eher hibbelig, wobei ich dir auch sagen muss, also ich bin eigentlich auch ein extrem ungeduldiger Mensch. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist eine Schlange im Postamt. Ich werde wahnsinnig, wenn ich da mit meinem Paket stehe. Das halte ich nicht aus. Und an der Wursttheke bin ich dann immer verleitet, eben doch zu dem abgepackten Zeug zu gehen, weil ich auch nicht warten möchte, bis ich dran bin. Aber beim Angeln bin ich ein anderer Mensch. Wer aktuell hier im Bundestag auch ein leidenschaftlicher Angler ist, ist Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. Von dem weiß ich, dass er da auch am Haken ist bei dieser Sache.
Am Haken. Ich will noch ein bisschen natürlich von dir auch wissen, wie du Journalist geworden bist. Denn tatsächlich ist es so, dass sich dein Weg, warum auch immer, lange verfolgt habe, genau wie den von Gabor Steingart. Und ich als begeisterter Spiegelleser habe immer gedacht, einer von den beiden wird später mal Spiegelchef. Da war ich nicht sogar überzeugt. Aber es geht darum, Schwennecke oder Steingart. Warum hat der Spiegel euch beide ziehen lassen?
Also bei mir war es so, ich war 4,5 Jahre beim Spiegel, hatte da auch, das war in Ordnung, es war nicht die aller schönste Zeit meines Berufslebens, muss ich dazu sagen. Das Soziotop, ja, das Spiegel-Soziotop ist schon ein sehr spezielles Soziotop. Also, aber zugleich konnte ich Dinge machen, Lars, ich habe das immer so gesagt, kam mir manchmal vor bei den großen Geschichten dann wie so ein Hollywood-Regisseur am Schneidetisch, wo man viele Sequenzen weggeschnitten hat, aus denen man immer noch tolle Seite-3-Geschichten hätte machen können. Also die Voraussetzungen, die journalistischen Voraussetzungen sind einzigartig, das muss man klar sagen. In menschlicher Hinsicht macht man auch schmerzliche Erfahrungen beim Spiegel, um es mal so zu sagen. Das liegt da in der Natur der Sache, weil letzten Endes sehr, sehr viele Leute für inzwischen nicht mehr so wahnsinnig viel redaktionellen Platz da sind. Und das
alle sind ehrgeizig.
Na klar, alle wollen ins Heft auch. Ja, alle wollen ihre Geschichten ins Heft bekommen. Und dieses Prinzip, mehr zu produzieren, als letztlich gedruckt wird, gehört ja da auch zum, das ist dort Konzept. Und das macht das Leben manchmal hart. Gerade früher war es freitags, weil es, da war der D-Day, an dem dann entschieden wurde, bist du drin, bist du draußen. Ich habe am Anfang immer gestaunt, wenn die Leute Freitagnachmittags mit so einem seligen Lächeln in den Fluren zu sehen waren und immer sagten, ich bin Fahne. Ich kannte bis dahin nur den Begriff, ich habe eine Fahne. Ich wusste gar nicht, was das heißt, ich bin Fahne. Aber das bedeutete eben, dass man schon fast im Heft war. Ja, also der Text war schon Fahne geworden. Da konnte er immer noch rausfliegen, aber man war schon halb drin. Und dieses Ich bin Fahne, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Ich glaube, ich kann das jetzt hier auch. Also und dann kam eben der Lockruf des Cicero in dem Moment, in dem ich empfänglich war. Da hat derjenige, der den Lockruf da getätigt hat, einen guten Moment abgepasst, denn es stand an, die Neubesetzung der Büroleitung im Berliner Büro. Ich war bis dahin stellvertretender Büroleiter und dann ist es jemand anders geworden, was völlig in Ordnung ist. Aber wenn man dann so erlebt, jetzt ist jemand anders hier das geworden, was man selber gerne geworden wäre, dann bist du natürlich empfänglicher für Angebote. Und ich habe das dann auch nie bereut. Also ich bin jetzt seit 9 Jahren Chefredakteur bei Cicero. Es ist mein eigenes Blatt inzwischen hier zusammen mit meinem Kompagnon. Das ist alles wunderbar so. Es gab tatsächlich vor 2 Jahren nochmal ein sehr intensives Techtelmechtel um die Chefredaktion, was aber letztlich dann, wo ich letztlich absagen musste, weil ich gemerkt habe, dass nicht alle Beteiligten, die davon überzeugt sein müssten, diese Lösung wollten. Und dann musste ich leider im letzten Moment Abstand davon nehmen, weil es einfach sich verkantet hatte. Und dann habe ich
Sonst wärst du Spiegel-Chefredakteur geworden in der Nachfolge von, dann war es Klaus Brinkbäumer.
Genau.
Ja. Genau. Wow. Also ja, dann hätte ich insofern. Mein Gefühl war nicht schlecht. War das denn damals oder ist es immer noch so das Ziel, Spiegel-Chefredakteur zu werden für jemanden wie dich?
Also Ich habe als diese Verhandlungen oder diese Anbahnungen, diese Sondierungen, das waren schon ein bisschen mehr als Sondierungen, liefen, habe ich natürlich gewusst, Lars, dass mein Leben nicht frohgemuter werden würde, wenn es denn dazu käme. Und zugleich halte ich den Spiegel für systemrelevant. Also der ist letztlich konstitutiv, finde ich, für unsere Gesellschaft. Und deswegen kann man so eine Anfrage, so eine Sondierung, so ein Angebot in meinen Augen nicht ausschlagen. Ich bin kein großer Fußballfan, wie du wahrscheinlich weißt, aber das hat schon sowas von Bundestrainer, finde ich jedenfalls. Ja, wohl wissend nochmal, dass das Leben dadurch bestimmt nicht schöner und leichter wird. Das wird dir jeder Spiegel-Chefredakteur bestätigen, zumal in einer Zeit, in der eben unsere Branche unter viel höherem Druck steht als früher, ökonomischem Druck auch steht. Also insofern, ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was ich hier habe und mache, hätte das auch sehr gerne und mit Leidenschaft gemacht. Aber also ich bin niemand, der Dingen da so nachtrauert. Es gibt Weggabelungen, die gehen dann mal so und mal so, und das ist alles in Ordnung so. Und ich sehe ja auch, dass der Kollege Plussmann, den ich persönlich gar nicht kenne, soweit ich das beurteilen kann, einen Bombenjob macht. Also alles fein, alles in Ordnung.
Gab es damals auch Gespräche mit Jakob Augstein, oder war das noch vor, der ja einer der Gesellschafter des Spiegel ist?
Genau, ja. Also Jakob war im Bilde, ja.
Genau, weil ich habe in der Vorbereitung habe ich ja ein böses Zitat von Jakob Augstein gefunden, zum Cicero, ja. Ne? Das war ja so 2012, als du zum Cicero gekommen bist, da findet man so Beschreibungen, der Cicero ist so ähnlich wie Joachim Gauck, und so ist der Schwenniger auch, ein liberaler, kluger, intellektueller Kopf und so. Und dann kam 2015 die Flüchtlingskrise, und da drehte sich so ein bisschen die Meinung über den Cicero und über dich. Damals hat Jakob Augstein, einer der Spiegel-Gesellschafter, geschrieben: Cicero, Chefredakteur Christoph Schwennecke, war immerhin mal bei der Süddeutschen Zeitung und beim Spiegel. Jetzt vertreibt er völkische Propaganda. Mhm. Zitat Ende. Das fand ich ja, durchaus. Jakob Augstein ist für seine steilen Thesen nicht unbekannt.
Ja, also um eine lange Geschichte relativ kurz zu machen, ja, das weißt du genauso gut wie Jakob Augstein. Ich habe mir zu jener Zeit erlaubt, eine kritische Grundhaltung, und zwar von Anfang an, zu dem einzunehmen, was Frau Merkel da mit ihrem Solo veranstaltet hat. Ich hatte den Eindruck, dass nach einiger Zeit das andere auch so gesehen haben, aber hatte dann trotzdem schon bis dahin mit der einen oder anderen persönlichen Anfeindung auch zu tun. Die du gerade zitiert hast, ist eine davon. Die andere kam von Kurt Schnippen, der in einem Leitartikel des Spiegel geschrieben hatte, dass bei FAZ, Welt und Cicero, Zitat, Salonhetzer am Werke sind, Zitat Ende. Ich habe irgendwann mit Kurt Schnippen mal ein Gespräch geführt, Jahre später, und da hatten wir eine andere kleine Auseinandersetzung. Das war nicht weiter schlimm, das war in Ordnung, das hatte mit Relotius zu tun, und bei der Gelegenheit sagte er mir dann: naja, ich muss ja ehrlicherweise sagen, dass du mit deiner Einschätzung in Sachen der Flüchtlingskrise viel mehr Recht hattest als ich. Worauf ich ihm nur sagte: ja, das freut mich, dass du das sagst. Es wäre schön, wenn du es auch schreiben würdest, denn stehen bleiben tut eben dieser Begriff, den du mir da an die Stirn gepappt hast. Und so ähnlich ist es auch bei Jakob, mit dem ich ein sehr, sehr auskömmliches Auskommen habe oder gut klarkomme, der mir auch fröhlich aus seinen wunderschönen alten Autos zuwinkt, die er hier in Berlin fährt. Es ging da konkret um einen Text. Da hat ein Kollege von uns einen Freiburger Staatsrechtler zitiert. Der heißt Murswig und ist der Nachfolger von Andreas Voskuhle in Freiburg an der Uni. Und dieser Murswig war so ein wenig beseelt von dem Gedanken, wie ich übrigens nicht, dass es sich hier also quasi um eine vorsätzliche Umvolkung handelt, die da vollzogen würde. Und der Kollege Kissler hatte Herrn Murswig zitiert. Ich räume ein, durchaus in, sagen wir mal, also nicht böswillig, sondern gewogen zitiert. Und das war der Text, auf den Jakob Bezug nahm. Das Zitat von Jakob mit der völkischen Propaganda zieht sich seither durch, steht auch bei Wikipedia bei mir.
Alles bei Wikipedia, genau, weil es bei Wikipedia steht, genau.
Der Text, um den es ging, den gibt es nicht mehr, den habe ich von der Seite genommen. Und es ist in der Tat der einzige Text, mit dem ich nicht einverstanden war in der Phase, und der einzige Text, von dem man überhaupt auch entfernt zu so einem Begriff kommen kann, wie ihn Jakob da verwandt hat.
Insofern. Ich finde es interessant in der Nachbetrachtung, wenn man sich nämlich die Flüchtlingskrise anguckt, dann waren es ja gerade Leute wie du oder auch einige andere Journalisten, die eben nicht, so wie ich zum Beispiel, voll auf der Linie war: Flüchtlinge, alle müssen herkommen, wir müssen ihn unterstützen, sondern immer auch die andere Seite gesehen haben. Und ich finde, das konnte man ja spätestens 2015 lernen und musste es jetzt in der Corona-Krise irgendwie nochmal anwenden, dass man mehr Stimmen hören muss als das, was einem gefällt eventuell, das, was Mainstream ist und so. Und das ist doch eines dieser Erfahrungen der Flüchtlingskrise 2015 gewesen für jeden Journalisten. Weil wir haben damals ja auch viele Leute verloren, weil wir zum großen Teil einseitig berichtet haben, oder?
Naja, wenn das die Lehre für dich daraus ist, dann ehrt dich das, weil das tatsächlich mein Eindruck auch war, dass manche von uns jedenfalls, will ich da gar nicht darunter zählen, aber dass manche von uns ihre Rolle als Journalisten missverstanden haben und zu sehr zu Aktivisten mutierten. Ich war sehr froh, dass ein Jahr später, 2016, Giovanni Di Lorenzo, also Chefredakteur der Zeit, genau das auch in einem Gastbeitrag bei uns gesagt hat, dass Teile des Journalismus auch in der Zeit, er hat es selbstkritisch benannt, die eigene Rolle da nicht richtig definiert haben. Und weil du das auch eingangs gesagt hast, von wegen Merkel kritisch und so weiter, ich bin jetzt zum Beispiel, es ist überhaupt keine Obsession, in persönlicher Hinsicht, das kann man ja vielleicht in so einem Podcast auch einräumen, in persönlicher Hinsicht, ich habe Sympathien für die Person Angela Merkel, die ist sehr witzig im Umgang, die hat einen sehr, sehr einnehmenden Mutterwitz, ist schnell im Kopf, enorm schnell im Kopf. Ich bin jetzt zum Beispiel mit der Handhabung der Corona-Krise hoch zufrieden gewesen mit der Bundesregierung, auch mit ihrem Handling. Vielleicht war es nicht klug, die erste Bemerkung dazu in der CDU-Fraktion oder Unionsfraktion gemacht zu haben und zu sagen, naja, müssen sich halt 60-70% anstecken, dann ist die Herdenimmunität da. Aber von da an, als dann irgendwann Markus Söder irgendwie auch alle zum Jagen getragen hatte, hat das wunderbar funktioniert. Was ist für mich der Unterschied, Lars? Hier ist Präventivpolitik betrieben worden. Und seinerzeit ist genau das Gegenteil von Präventivpolitik betrieben worden. Das ist für mich der strukturelle Unterschied dieser beiden großen Themen, Flüchtlingskrise und Corona, und dem Umgang der Politik, namentlich auch der Kanzlerin damit.
Du hast es gerade erzählt, die Kanzlerin hat einen Mutterwitz. Ich habe die Bundeskanzlerin erst einmal im Bundeskanzleramt zum Interview getroffen und ich muss sagen, das war eine Grenzerfahrung für mich.
Also, inwiefern?
Inwiefern, weil das, also es ging damit los, dass sie uns begrüßt mit den Worten, da seid ihr froh, dass ihr ein Interview mit mir habt. Das war zur Schleswig-Holstein-Wahl ist ewig lange her. Das ist 8 oder 9 Jahre her, weiß nicht mehr genau. Dann es sollte auch um die Schleswig-Holstein-Wahl gehen, dann fingen wir das Gespräch an, dann hat sie irgendwann den Fotografen angeraunzt, er solle aufhören, sie abzuballern oder abzuschießen. Der Fotograf Reto Klar, wer den kennt in Berlin, ganz lieber, netter, sehr zurückhaltender Fotograf. Und irgendwann hat sie gesagt, so, sie hätte jetzt keine Lust mehr, über Schleswig-Holstein zu sprechen und über Hamburg schon gar nicht. Und wir sollten jetzt mal über den Euro sprechen. Und da habe ich gedacht, boah, ist die immer so? Und dann ist sie irgendwann nach einer halben Stunde aufgestanden und hat gesagt, machen wir noch ein Foto zusammen und tschüss.
Und das ist aber interessant. Ich dachte immer, deinem Charme erliegt jeder und jede. Also
das dachte ich auch. Und
das ist für dich mal eine ganz, ganz neue Erfahrung gewesen dann, oder?
Der Gegenbeweis ist angetreten. Aber viele Kollegen, mit denen ich spreche, die oft Angela Merkel treffen, sagen, und es ändert sich auch nicht. Sie bleibe immer so. Sie sei auch nicht empfänglich. Sie sei auch oft genervt von Journalisten. So, vielleicht war ich einfach auch nicht, habe ich so gedacht. Und das Gefühl hat sie mir gegeben. Sie hat mir das Gefühl gegeben, weißt du was? Du bist einfach nicht klug genug für mich. Du stellst die falschen Fragen und das ist dann bei dir offensichtlich anders. Du hast sie ja öfter getroffen. Läuft es nicht immer gleich ab? Immer halbe Stunde Kaffee einschenken, loslegen, kein Vorgeplänkel, kein Smalltalk?
Na, ich hatte sie vor allem zur Spiegelzeit öfter erlebt, weil ich zum Beispiel auch eines der Wahlkampfporträts geschrieben hatte. Da hatte Markus Feldenkirchen den Steinmeier porträtiert und ich sie, und dann sind das beim Spiegel ja immer wirklich große Projekte über Wochen und Monate, die du jemanden dann begleitest. Und da war das tatsächlich da war so ein Draht da. Sie hat uns ja auch mal besucht in unserem Cicero-Gespräch, im Salongespräch hier im Berliner Ensemble zu einer Nicht-Wahlkampfzeit, was ungewöhnlich ist, wo sie meine Eröffnung, wo ich irgendwie sagte, naja, also manche Fragen kann man ja vielleicht auch nicht stellen oder so sinngemäß. Und sie sagte, doch, sie können mich alles fragen. Da bereue ich bis heute, dass ich nicht spontan gesagt habe, ach so, dann würde ich gerne wissen, wo das Vorwort Ihrer Promotion ist, was ja wunderlicherweise verschwunden ist, wahrscheinlich, weil es eben die übliche Ehrerbietung oder die notwendige Ehrerbietung an das DDR-System zum Inhalt hatte. Aber das war tatsächlich, also wie soll ich das sagen, natürlich in Äquidistanz, ja, jeder seiner und ihrer Rolle bewusst, aber nee, ich habe die immer wieder auch sehr sehr menschlich erlebt. Ich weiß noch, da war dann irgendwann mal eines Sonntags eine Veranstaltung in Dortmund. Ich war auch wieder hingeflogen und sie kam und sagte, ach, Sie Armer, Sie sind ja auch schon wieder da. Was sagt denn eigentlich Ihre Frau dazu, dass Sie jetzt dauernd hier unterwegs sind? Also es war dann natürlich, also in dem Moment, als ich hier diese kritische Grundposition zur Flüchtlingsfrage eingenommen habe, da war dann schon, sagen wir mal, der Zugang ins Kanzleramt nicht mehr so wie vorher.
Und ist das tatsächlich so? Dann wird man sozusagen ein bisschen abgestraft. Der Herr ist zu kritisch und jetzt gibt es halt das Interview mit der Kanzlerin gar nicht mehr seitdem?
Ja, also würde ich sagen, ja. Es war auch so, dass ich nicht nur dort, sondern auch, es gab, muss man sagen, einen sehr guten Hintergrund von Volker Kauder, dem früheren Fraktionschef, Unionsfraktionschef, der deswegen sehr gut war, weil er tatsächlich sehr offen geredet hat, wo ich dann irgendwann auch nicht mehr eingeladen war, wo es auch klare Zusammenhänge gab, ja, weil Herr Kauder ja ein sehr, sagen wir mal, ein sehr treuer Diener der Kanzlerin war als Fraktionschef und da wurde das dann irgendwann auch eben, hatte das zur Folge, dass ich da mich an diesem Tisch nicht wiederfand. Sowas findet das schon statt, ja.
Das muss man Leuten erklären, wie wichtig sind diese Hintergrundgespräche. Also man trifft sich, Journalisten treffen sich mit Politikern in Berlin und man darf daraus nicht zitieren oder dann Sachen, die dann abgesprochen werden, zitieren. Sind die noch wichtig, diese Hintergrundgespräche? Gibt es die noch so, wie es früher war?
Also im Moment natürlich sowieso schwierig, wenn dann finden die mit Skype-Konferenzschaltungen statt und haben natürlich nicht die gleiche, wie soll ich das denn, also da kommt nicht das gleiche Gesprächsklima auf. Ne? Du weißt es ja wahrscheinlich genauso wie ich, man kann skypen, um Konferenzen abzuhalten, aber um wirklich ein vertieftes Gespräch mit jemandem zu führen, wo auch eine gute Atmosphäre entsteht, dafür sind die ungeeignet. Aber sonst nehmen diese Hintergrundgespräche in ihrer Ergiebigkeit ab, was daran liegt, dass die Politiker auf allen Kanälen mehr noch als früher unterwegs sind. Das heißt, der Erkenntnisgewinn ist nicht mehr wie früher. Ich meine, ich sehe ja mit Staunen und auch mit Respekt, muss ich sagen, dass die Bild-Zeitung inzwischen eigentlich das Kabinett jede Woche einmal durchinterviewt, ja. Und die Politiker insgesamt auch, vielleicht auch, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch in diesen sogenannten Hintergrundkreisen eigentlich keinen echten Hintergrund mehr präsentieren, sondern mehr oder weniger das Gleiche sagen, was sie vor der Kamera oder vor dem Mikrofonständer vor der Fraktion auch sagen. Also da hat sich schon was verändert, würde ich sagen. Ich muss aber auch dazu sagen, Lars, meine Rolle hat sich natürlich auch verändert. Also ich war früher als Korrespondent oder auch als Büroleiter natürlich viel mehr in diesem Red Pack drin, also sprich in dieser Korrespondentenschar, als ich es jetzt bin, als Verleger von zwei Magazinen, Monatsmagazinen, hat sich da natürlich bei mir das etwas verändert. Ich habe nach wie vor, glaube ich, ganz gute Drähte in die Politik, aber ich nutze sie auch bei weitem nicht mehr täglich, wie das zu meiner Korrespondentenzeit bei der Süddeutschen oder auch dem Spiegel der Fall war.
Trotzdem bist du immer noch extrem gefragt und das macht mich natürlich maximal neidisch für politische Talkshows. Du andauernd Anne Will, Maybrit Illner, Hart aber fair, irgendwie vom Presseclub gar nicht zu reden. Wie machst du das? Wie kommst du immer in diese Talkshows und was mache ich falsch, dass ich nicht einmal eingeladen werde? Phoenix Wahlsondersendung, 2 Stunden vor der Wahl in Hamburg, weil da durfte ich mal 5 Minuten was sagen. Das war mein Fernseher. Ah,
ja. Immerhin. Du, also, das kommt bestimmt alles noch. ich kann dir vielleicht, wenn es dich beruhigt, in letzter Zeit war bei mir da auch nicht mehr so wahnsinnig viel los. Es waren zuletzt zwei Anfragen, die sich am Ende dann zerschlagen haben. Meine Vermutung war, weil ich die Erwartungen beim Casting nicht erfüllt habe, also sprich die Rolle, die mir da, die sie gesucht haben, nicht ausüben konnte. Und die wäre eben gewesen, alles ganz furchtbar zu finden, wie mit der in der Corona-Krise politisch vorgegangen war. Und das konnte ich eben da nicht liefern. Also fand ich mich auch nicht in der Sendung wieder. Ich persönlich kann dir das auch nicht genau erklären, Lars. Irgendwann bin ich da mal auf den Radar gekommen. Dann scheint es mir so zu sein, dass die sich gegenseitig da beobachten, also eine Art Gegner- und Feindbeobachtung machen. Es kann auch sein, oder ich bin ziemlich sicher, dass es auch Echtzeitüberprüfungen gibt, bei wem die Leute dranbleiben, bei welchem Gesprächspartner und bei wem nicht. Und dass sie dann auf diejenigen setzen, wo die Leute nicht wegseppen. Ich kann dir das eigentlich deswegen auch nicht groß erklären. Ich mache das immer gerne, weil ich finde, darin besteht schon ein Reiz, in einer Live-Atmosphäre schnell reagieren zu müssen, kontern zu müssen. Ich bemühe mich immer, freundlich, aber bestimmt zu sein. Und ich kann die Situation oder den Gedanken, dass da jetzt Millionen Menschen zuschauen, komplett ausblenden. Also es macht mir wesentlich mehr aus, und um da jetzt nicht um dir Honig um den Mund zu schmieren, aber das finde ich bewundernswert bei dir, wie du Reden hältst zum Beispiel. Reden vor einem Publikum im Saal machen mich wesentlich nervöser als Auftritte in einer Talkshow.
Obwohl ja auch
in so einer Kamera nicht wahrnehme.
Okay. Wie wichtig ist es für Cicero, so ein Auftritt vom Chefredakteur und Verleger?
Das war gerade in der Phase, als wir dann hier auch das Heft selber übernommen haben, sehr hilfreich und wichtig, weil du musst dir ja Folgendes bewusst machen. Also nehmen wir mal Hans-Uli Jörges vom Stern, der ja auch sehr, sehr viel in Talkshows war, jedenfalls eine Zeit lang. Und wenn jetzt Leute vorm Fernseher sitzen und dann steht da unter als Bauchbinde bei ihm Hans-Ulrich Jörges Stern, so, dann wird kaum jemand sagen, Stern, nie gehört, was ist denn das? Der redet ja gar nicht mal so dummes Zeug, könnte ich mir doch mal anschauen, diese Zeitschrift. Nein, jeder hat ungefähr eine Vorstellung vom Stern. So, sei sie, wie sie ist, der eine findet sie gut, der andere findet sie gut, der andere nicht so, aber niemand fragt sich, was ist denn das? Das ist natürlich bei Cicero immer noch ein bisschen anders. Ja, also da werden wahrscheinlich, das wäre meine Vermutung, doch Leute über Fernsehauftritte bei weiß ich nicht, 1 bis 2 Millionen, die da zuschauen, manchmal sogar noch mehr, wird schon der ein oder andere dabei sein, der dann sagt, ach, das war doch irgendwie ganz vernünftig, was der Typ da gesagt hat. Jetzt gucke ich mir das doch mal an. Man sieht es ja übrigens auch sofort, wenn man überprüft zur gleichen Zeit. Das machen meine Kollegen natürlich dann gelegentlich, was auf unserer Homepage los ist in dem Moment, wo eine Talkshow läuft. Da gehen natürlich die Klicks sofort nach oben. Und insofern, ja, ist das eine wichtige, ein hilfreiches Instrument, um unser Magazin bei den Leuten bekannt zu machen. Ja.
Du hast es gerade gesagt, du bist seit 2016 eben nicht nur Chefredakteur, sondern seit dieser Zeit gehört dir das Magazin. Nicht nur, also beide Magazine gehören dir, aber der Cicero ist das bekannteste. Wie ist denn das, wenn man plötzlich weiß, oh Mist, ich bin nicht nur derjenige, der regelmäßig mein Gehalt kriegt von einem Konzern, sondern auf einmal muss ich dafür sorgen, das Gehalt auch noch einzuverdienen. Es gibt ja durchaus Verlage, die sagen, das ist die Zukunft. Ne? Die Zukunft ist, dass Chefredaktion und Geschäftsführung in einer Hand liegen. Bin mir auch gar nicht sicher.
Ja, ich meine, es ist ja auch die Vergangenheit gewesen. Also Rudolf Augstein ist genau das gleiche Modell gewesen, ja, der Gründer des Spiegel. Also
Henry Langen
auch. Ja. Auch. Also so ganz eine Neuerfindung ist das nicht. Vielleicht, ich meine, es spricht einiges auch dafür, dass Chefredakteure in einem, sagen wir mal, in einer natürlichen Distanz zum Verlag stehen oder dass es ein. Aber ehrlich gesagt, du wirst es als Chefredakteur ja auch schon über die Jahre erlebt haben. Schon als Chefredakteur muss man ein Stück weit mehr in Verlagskategorien denken, denn als Korrespondent oder Lokalchef, ja.
Es geht auch mal um Geld. Es geht, ab und an geht's auch mal um Geld.
Eben. So. Also du hast da schon viel stärker mit Verlagsbelangen zu tun als vorher, so dass dann der nächste Schritt für mich nicht mehr so groß war. Aber ich gebe zu, jetzt auch persönlich für 25 Leute etwa hier in Festanstellung verantwortlich zu sein, in einer Branche, von der wir beide wissen, also das ist keine gemähte Wiese hier vor uns, sondern es ist ein harter Kampf. Das hat man schon immer im Kopf, ja. Und zugleich ist es so, du hast es ja gesagt, dieses Modell, was wir gemacht haben, nämlich das selber zu übernehmen, hatten ja einige andere auch schon vorexerziert. Beispielsweise der Kollege Nikolaus Förster, der das Wirtschaftsmagazin Impulse übernommen hatte, der uns übrigens damals, Alexander Magie und mich, sehr kollegial da beraten hat, wenn wir Fragen hatten. Es gibt noch ein paar andere Beispiele. Kascha Mohl zum Beispiel, die eine Frauenzeitschrift macht, Emotion, ja, die für uns auch die Anzeigendienstleistung macht. Kascha hat es auch vorgemacht. Also hier die Kollegin von Brand 1, Gabriele Fischer, hat es auch vorgemacht. Und interessanterweise sind diese Projekte jedenfalls immer noch da. Also es scheint vielleicht so zu sein, und das war auch das, was uns damals Ringier, das war der Schweizer Verlag, bei dem Monopol und Cicero erschienen ist, dass uns die Kollegen von Ringier immer gesagt haben, solche, ich sage immer nicht so gerne Nischenprodukte, ich sage lieber Feinkostprodukte, also Feinkostabteilungsprodukte, die haben eher eine Chance in kleineren Strukturen und nicht in einem Großverlag. Und also es war jedenfalls so, dass das Ringier jedes Jahr Defizite gemacht hat mit seinen zwei Objekten, die der Verleger selbst sehr geliebt hat, Michael Ringier bis heute sehr liebt. Und dann eben irgendwann gesagt haben, wir können das so nicht mehr weitermachen und wir sagen euch, ihr schafft das, ihr kriegt das hin. Wir werden auch dafür sorgen, dass die Startbedingungen in Ordnung sind für uns, für euch, Entschuldigung. Und das wurde so auch eingelöst. Wir mussten uns damals, das werde ich nie vergessen, Lars, von 17 Leuten trennen, die wir nicht mit übernehmen konnten, weil die Verkleinerung war eine zwingende Voraussetzung fürs Gelingen. Und diese 17 Gespräche am Stück an einem Tag führen zu müssen, muss man nicht oft haben, diese Erfahrung. Aber die Abfindungsregelungen waren von Ringier so, ich hätte fast gesagt, schweizerisch angelegt, dass wir das alle das angenommen haben, so dass wir dann einen wirklichen Neustart hinkriegen konnten. Und jetzt sind wir im fünften Jahr inzwischen. Und es funktioniert. Also das
kann man sagen, ist demütig. Geht es euch heute wirtschaftlich besser als 2016?
Ja. Definitiv. Definitiv. Ja. Also sonst würde es uns ja auch gar nicht mehr geben. Ja, also wenn die Defizite so geblieben wären, wie sie bei Ringier-Zeiten waren, dann würde es uns schon 3 Jahre lang nicht mehr geben.
Dann hättest du jetzt mehr Zeit zum Angeln. Nein.
Das stimmt, ja.
Was auffällig ist bei Cicero, und dann könnte man wieder, kommen wir so langsam wieder zum Anfang mit dem Angeln, und ihr schwimmt gern gegen den Strom. Und das finde ich ja sehr angenehm, weil ich finde, es gibt viele Medien, die gern mit dem Strom schwimmen. Warum ist das eigentlich so? Warum gibt es so wenig Medien, die gegen den Strom schwimmen? Mir ist es jetzt wieder aufgefallen in der Corona-Krise mit Christian Drosten, der ja quasi dann von einem Großteil der Medien, da hat Julian Reichelt, der Chefredakteur der Bild-Zeitung, gar nicht so unrecht, in so eine Art Heldenstatus, Heiligenstatus gehoben wurde. Und wenn Christian Drosten was gesagt hat, dann war das irgendwie gesetzt. Und es haben sich weniger damit mal beschäftigt, was ist eigentlich aus all den Sachen, die Christian Drosten gesagt hat, geworden. Wenn man das mal tut, stellt man fest, viele seiner Prognosen, das kann man sagen, das hat mit wissenschaftlicher Erkenntnis zu tun, natürlich, aber die Prognosen sind halt Prognosen. Wenn man 10 Prognosen sagt und davon treffen 9 nicht ein, dann muss man das zumindest mal benennen, hat aber keiner getan. Stattdessen haben sich viele auf den Henrik Streeck gestürzt, viele der sogenannten Leitmedien, und denen einen Kopf kürzer gemacht. Warum ist das so? Warum gibt es immer wieder in den Medien so, dass man das Gefühl hat, auch als Außenstehender, das ist so ein Common Sense, da haben sie sich eingeschworen auf die Sache, und dann ist es so, und dann schreiben mehr oder weniger alle dasselbe.
Also erstmal, um bei Drosten zu bleiben, ich würde sagen, dass er in 9 von 10 Fällen falsch lag, das ist, glaube ich, eine etwas etwas zugespitzte.
Ich könnte es durchdeklinieren. Also nehmen wir, ich sage dir nur mal so ein paar Beispiele. Drosten hat am Anfang gesagt, ja, wenn es einen Infizierten in einem Haushalt gibt, dann kann man alle anderen als infiziert zählen. Ist nicht eingetroffen. Drosten hat gesagt, wir werden im Mai, Juni Bilder aus Afrika sehen, die wir aus den schlimmsten Katastrophen und Horrorfilmen nicht kennen. Mhm. Die Leute werden auf der Straße sterben und es werden furchtbare Bilder sein. Ist nicht gekommen. Drosten hat vor 2 Monaten gesagt, wenn jetzt die Lockerungen kommen, wird sich das Virus unbekannt in Deutschland verbreiten und wir werden eine zweite Welle bekommen. In der Zwischenzeit sagt er selber, dass die Chancen einer zweiten Welle nicht besonders groß sind und so weiter. Drosten hat einen Tag gesagt, lass die Schulen ruhig offen, den nächsten Tag sagt er, mach die Schulen zu. Das ist ja alles auch sein gutes Recht, nur das muss man ja auch benennen und dann nicht so tun, finde ich, wie das einige Medien getan haben, dass nur Drosten weiß, wie es geht und alle anderen, ehrlich gesagt, so Trottel sind.
Ich kannte die Frage und damit zum Kern. Also wir wollten ja gar nicht über Drosten reden, sondern du wolltest ja das Muster daran nur festmachen. Genau. Ich kann dir den Kern gar nicht erklären, offen gestanden. Denn jetzt hätte ich fast die Politiker-Antwort gegeben. Da müssen sie die Fragen, die es so machen. Du hast ja konzertiert, dass wir uns bemühen, es etwas anders zu machen. Und ich finde eigentlich, dass der Journalismus immer so sein muss. Ja. Er hat aber in letzter Zeit diese Gabe des kritischen Gegenbürstens in der Breite, würde ich jetzt mal behaupten, ein bisschen eingebüßt. Woran das liegt, darüber kann ich auch nur rätseln. Ich glaube, ich hatte hier zu Besuch vor einigen Monaten einen amerikanischen Kommunikationswissenschaftler, ein toller Mann, dem dieses Phänomen besonders in Deutschland auch aufgefallen ist und der auf der Suche war, dieses Phänomen zu ergründen. Und dann fragte ich ihn jetzt mal umgekehrt, was ist denn Ihre Erklärung für dieses Phänomen? Und er sagte, dass der angelsächsische Journalismus, also der von der BBC beispielsweise vorbildlich vorexerziert wurde, nur für kurze Zeit, nämlich direkt nach dem Krieg, in Deutschland wirken konnte. Ja, also so wie die Kaugummis kamen und der Marshallplan, so kam eben auch diese journalistische Tradition nach Deutschland. Aber der Firnis, sagte er, sei eben relativ dünn, dieser hochprofessionelle, kühl analytische Journalismus, der angelsächsischer Tradition oder Herkunft ist, war zu kurz da, um sich wirklich zu verankern. Und ich finde, mir ist in dem Fall Zusammenhang dann eingefallen, dass dieses berühmte Wort von Hajo Friedrichs ja einfach gilt. Man darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und es ist vielleicht auch gar kein Zufall, dass Hajo Friedrichs seine Ausbildung wo erfahren hat? Bei der BBC. Ja. Also mein Appell wäre, ich selber war in München an der Journalistenschule, die, wie ich finde, eine großartige Institution ist. Ich glaube, in Hamburg, eure Hamburger Journalistenschule ist auch sehr gut, die von Gruner und Jahr betrieben wird, dass in diesen Schulen und in anderen Ausbildungseinrichtungen oder ihr auch in euren Volontariaten den jungen Kolleginnen und Kollegen das stärker mitgeben müsst, dass das unseren Beruf ausmacht, dass das auch uns erst dieses Privileg einräumt, diesen Beruf ausüben zu dürfen. Es ist nämlich ein großes Privileg, diesen Beruf ausüben zu dürfen, aber das erfordert eben auch, das fordert die Pflicht ein, sich eben nicht gemein zu machen mit einer Sache, sondern immer in einer kritischen Äquidistanz zu bleiben. Und das fehlt mir tatsächlich in der Breite in unserer Zunft.
Ich hatte ja neulich, ist auch übertrieben, ich hatte ja Till Schweiger in diesem Podcast und der hat erklärt, der hat sich ja auch ein bisschen kritisch zum Thema Corona und Corona-Strategie geäußert, er sagt, viele Künstler tun das nicht, weil in dem Moment, wo du etwas sagst, was von der Mehrheitsmeinung abweicht, vom Mainstream, kriegst du gleich den Stempel Verschwörungstheoretiker und deshalb hätten viele Künstler halt den Mund nicht aufgemacht, so. Und ich glaube, für viele Journalisten gilt das auch, denn du bist ja gleich sofort in irgendeine Ecke gedrängt, weil du vielleicht eine These vertrittst, die auch jemand anders vertreten hat, der zu einem bestimmten Spektrum gehört. Vielleicht ist das ein Grund.
Ja, das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Also dieses binäre Denken, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ganz stark auch durch die sozialen Netzwerke natürlich befördert und verstärkt wird, spielt dabei eine Rolle. Aber ich finde, wir dürfen da nicht einknicken deshalb. Du hast ja vorher einen Satz gesagt von Jakob Augstein, den er da über mich losgelassen hat. Das war, glaube ich, auch, das war in der Kolumne sogar. Das war auch im Netz, ja. Mein Gott, dann muss ich das eben aushalten. Ja, ich finde, diese Statur muss man für diesen Beruf mitbringen. Was ich wiederum allen Kollegen rate und empfehle, ist, sich im Netz scheinbar als Privatperson nicht nackig zu machen. Denn das ist auch nicht zu lösen von der, der Facebooker Christoph Schwennicke ist immer auch der Journalist Christoph Schwennicke. Und der Facebooker Lars Haider ist immer auch, oder Twitterer, ich weiß nicht, wo du da zugange bist, ist immer auch der Chefredakteur Lars Haider. Und das machen sich viele Kollegen in meinen Augen zu wenig bewusst. Ich würde empfehlen, sich da sehr stark zurückzuhalten mit diesem Nackigmachen, so nenne ich es jetzt mal, und sich ansonsten auch nicht von jedem Shitstorm sofort beeindrucken zu lassen. Ich habe kürzlich in anderem Zusammenhang mal gesagt, lieber ein Shitstorm als gar kein Wind.
Das wäre jetzt fast ein schönes Schlusswort, aber wir müssen natürlich zum Ende noch zu der Kernfrage, die sich durch das ganze Leben zieht, kommen. Was sagt es übers Angeln aus, dass Frauen daran offensichtlich überhaupt keine Freude haben?
Es ist am Ende eben doch dieses archaische Jäger- und Sammler-Ding, glaube ich, was Männern eher in die Wiege gelegt ist als Frauen. Aber ich habe in letzter Zeit, es ist übrigens das Schrecklichste, was du als Mann machen kannst, ist bei einer Party oder bei einer sonst wie fröhlichen Zusammenkunft Frauen gegenüber vom Angeln anzufangen. Das ist der absolute Abtörner. Da kannst du gleich nach Hause gehen, da machst du keine Schnitte, null. Ja. Aber es gibt inzwischen doch auch hier und da Anglerinnen. Also wir haben gerade von Facebook gesprochen. Eine ehemalige Kollegin, die früher bei der Bild-Zeitung gearbeitet hat, schickt fröhlich ihre Angelfotos von irgendwelchen Seen im Moment aus Brandenburg da durch die Gegend. Also es gibt sie nur sehr selten. Und ich habe in meinem Büchlein unverheirateten Frauen auf Männersuche die dringende Empfehlung gegeben, in Angelvereine einzutreten, weil dort das Verhältnis von Mann zu Frau in dieser Hinsicht optimal ist. Also du kannst ja dann als Frau, glaube ich, unter 20 Männern einen aussuchen. Ob die nur dann wieder sozusagen dem Beuteschema entsprechen, das kann ich natürlich nicht garantieren. Aber die Auswahl ist da groß.
Wann gehst du wieder angeln?
Ich war, wie gesagt, jetzt auf Pöhl, das ist jetzt 2 Wochen her, und würde gerne an diesem Wochenende an einen kleinen, wunderschönen See in der Nähe von Belitz, hier im Südwesten von Berlin fahren, der heißt Teufelssee, ist mitten im Wald. Ich habe mir jetzt einen Wunderköder gekauft, an den ich fest glaube, und der erste Karpfen in diesem Teufelssee soll bitte an diesem Wochenende auf einen dieser Wunderköder reinfallen.
Wie ist es denn mit dir, deine Urlaub zu fahren? Das stelle ich mir schlimm vor. Du deutest es im Buch an. Du bist wahrscheinlich kaum da, gehst dann mal rum und sagst, ach Schatz, ich gehe mal kurz spazieren und guckst in Wahrheit dann nur, wo kann ich hier angeln, oder? Und die Angel ist
Also meine Frau könnte auch ein ganzes Buch darüber schreiben. Also ganz schrecklich war für sie mal das Erlebnis, dass dann im Kofferraum die Maden rumgekrochen sind, weil dummerweise diese Büchse, wo diese lebenden Köder aufbewahrt waren, aufgegangen war und sich die Maden dann überall hin bewegt haben. Ich kenne auch Beschreibungen von Anglern, wo die Maden sich dann in diesem Auto irgendwann in Fliegen verwandelt haben und dieses ganze Auto voll von Fliegen war. Es ist so, dass ich immer sage, na ja, ich nehme mal ein bisschen was an Angelzeug mit und dann ist der Kofferraum auch schon voll, weil du natürlich auf alles vorbereitet sein musst. Und es ist auch so, dass ich sage, ich gehe nur mal kurz da an die Klippe und dann bin ich den halben Tag weg. Ich muss meiner Frau ein riesengroßes Kompliment machen. Sie hat sich inzwischen damit ganz gut arrangiert. Und einmal, das ist aber schon ewig lange her, ist es mir sogar gelungen, sie selber zum Angeln zu bringen. Das war an einem wunderschönen Fluss in Norwegen. Und Gott sei Dank hat eine Bachforelle sich auch ihrer erbarmt und angebissen. Und sie hat dann auch ein kleines Erfolgserlebnis da gehabt.
Und hat die dann totgeschlagen, deine Frau? Nein.
Nein, das übernehme dann ich. Das war auch ein einschneidendes Erlebnis mit meiner Tochter, als sie noch viel kleiner war als jetzt. Da ist sie gerne mitgegangen, ab und zu auch an den vorhin schon erwähnten Halensee hier in Berlin. Und eines Tages trug es sich eben doch zu, dass ein Hecht angebissen hatte und ich ihn auch rausgekriegt habe. Und dann habe ich diesen Hecht also mit so wie es sich gehört, also mit beherzten Schlägen auf den Kopf ins Jenseits befördert und dann auch mit dem dazugehörigen Herzstich. Das hat die Angelkarriere meiner Tochter jäh beendet. Also dieses war für sie schon sehr einschneidend. Und demgegenüber gibt es eine andere Begebenheit. Da bin ich mit dem kleinen Sohn meines Kompagnons Alex Magie in so einer Forellenzuchtanstalt gefahren ist. Ich nenne das immer die Forellenpuffs, weil da kannst du sicher sein, dass du fängst. Und so ein kleiner Junge, wenn der das erste Mal angelt, der muss das Erfolgserlebnis haben. Also sind wir da hingefahren, er hatte ganz glühende Backen im Auto hinten und hat nur gesagt, Christoph, aber totschlagen, das machst dann schon du. Dann habe ich gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, das mach dann ich. Er hat alle 9 Forellen, die wir gefangen haben, totgeschlagen. Alle. Oh. Und irgendwann stand dieser Junge da und sagte, jetzt bin ich ein Mörder. Aber es macht auch Spaß.
Und das sagst du einem Menschen, der seit wie lange jetzt? 20, 30 Jahren Vegetarier ist. Gott, mir gefriert das Blut gerade in den Adern. Aber ich habe so viel böse Sachen über Christian Drosten gesagt. Eins muss ich auch noch zum Schluss sagen. Wir führen ja diesen Podcast. Du sitzt in Berlin, ich sitze in Hamburg. Zwischen uns liegen so 350 Kilometer. Und ich bin auf eine wunderbare App, Ringer, aufmerksam geworden durch Christian Drosten, weil Christian Drosten macht das genauso. Der sitzt ja auch immer in Berlin und spricht mit den Kollegen aus Hamburg über diese App. Und das ist ja.
Und der Sound ist gnadenlos gut, ne?
Ja. Genau, es ist besser als im Studio. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, Lars. Alles Gute. Auf demnächst. Wir haben uns ja Morgen ja, haben wir uns ja schon wieder, wenn wir unser Mailing machen, oder?
Ich schreibe dir schon gleich wieder eine Mail. Für alle, die das nicht kennen, jeden Sonnabend im Hamburger Abendblatt Post aus Berlin. Ich stelle selten naive Fragen. Schau mal, der Heider stellt ganz naive Fragen und der Schwennige antwortet immer ganz eloquent und kompetent darauf. Also sind die Rollen auch so ähnlich wie in diesem Podcast verteilt. Der eine ist so ein bisschen der naive kleine Junge und der andere ist halt der Mann mit den großen Fischen.
Stimmt doch, ne? Das lassen wir jetzt mal so stehen. Selbst wenn es nicht stimmen sollte, hast du es schön gesagt.
Vielen Dank. Tschüss, tschüss.
Ich danke auch. Ciao, mach's gut.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.